Hallo und herzlich willkommen. Das sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei und einer kleinen Spezialepisode hier zwischendurch, nämlich zu Resident Evil Requiem, was die gute Julia bereits anspielen konnte. Erscheint am 27. Februar 2026 unter anderem für die Nintendo Switch 2, aber auch für alle anderen Systeme. Grüß dich dazu, Julia.
Hallo zusammen.
Du bist ja schon eine ganze Weile bei uns auch redaktionstechnisch unterwegs mit Artikeln und News natürlich. Gab es schon das eine oder andere zu lesen. Also wer da fleißig unterwegs ist bei uns auf der Website, kennt die Julia zumindest schon vom geschriebenen Wort und dann heute auch mal im gesprochenen Wort. Und das ist ja auch irgendwie ein guter Einstieg, ein gutes Thema, um mal mit dem Podcasten loszulegen. Du hast jetzt nämlich die Möglichkeit gehabt, wie schon gesagt, das neueste Resident Evil bei Capcom in Hamburg anspielen zu können. Dazu wurden wir eingeladen. Vielen Dank da nochmal an der Stelle. Und du konntest auch einiges an Spielzeit zubringen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich konnte sogar ganze 3 Stunden spielen. Und ja, das ist eine ordentliche Zeit, die man da bekommen hat. Und ich muss sagen, ich hätte auch weitere 3 Stunden spielen wollen.
Das ist schon mal ein guter Teaser in die Richtung, wie du das Ganze vielleicht jetzt vorab schon einschätzt. Aber das Fazit dessen werden wir uns natürlich ein bisschen ans Ende aufheben. Und ich denke, wir können mal kurz mit der Story zu Resident Evil Requiem einsteigen. Das ist zumindest das, was ich rausgefunden habe. Wir gehen da nicht groß ins Detail, weil es ist ja auch noch nicht so viel bekannt. Und auch selbst wenn du jetzt in deiner Spielsession was erfahren hast, wollen wir natürlich hier auch heute nicht spoilern und irgendwas schon enthüllen, was einem natürlich dann sonst das Spielerlebnis vielleicht versauen könnte. Also das versuchen wir zu vermeiden. Im Groben und Ganzen geht's eigentlich darum, dass wir wieder in Raccoon City sind. Das ist ja eigentlich die Stadt, wo die Umbrella Corporation mal so ihren Hauptsitz hatte, Labore und Co. Und wo es dann damals auch zum Ausbruch des T-Virus, muss das gewesen sein, kam. Und diese Stadt wurde ja eigentlich seinerzeit zerbombt, damit eben das, was da so geschehen ist, vielleicht nicht mehr so sichtbar ist. Und jetzt in diesem Spiel führt uns das aber wieder dahin und zum einen in der Rolle von Grace Ashcroft, eine neuer Charakter, FBI-Kriminalanalytikerin heißt es offiziell. Und die hat dort einen Fall, ist wohl irgendeine Leiche gefunden worden in einem Hotel und das ist der Grund, warum die Grace dort zugange ist. Und zur gleichen Zeit trifft eigentlich auch dann Leon S. Kennedy dort ein, den kennt man unter anderem aus Resident Evil 4, aber auch aus zahlreichen Animationsfilmen aus diesem Universum. Also das ist ein absolut gesetzter Charakter, auch was das Alter angeht, im Vergleich zumindest zu Grace jetzt. Genau, und der macht sich auch auf dort zu diesem Tatort und sie treffen dann auch aufeinander. Will ich da gar nicht mehr verraten, mehr weiß ich nämlich auch gar nicht. Und das ist das, wo auch das Spiel so ein bisschen, glaube ich, einen Aufhänger dann hat, dass wir eben diese 2 Charaktere haben. Man kennt das eigentlich aus der Resident Evil Reihe auch, dass es immer mal wieder so war, dass man 2 verschiedene Charaktere spielen konnte, häufig eben dann in einem Wechsel. Resident Evil 5 hat man das dann mal auf die Spitze getrieben und 6 dann auch, wo es einfach viel auch um Koop geht. Das jetzt ist hier nicht der Fall, sondern man spielt beide Charaktere eben abwechselnd. Es ist aber auch nicht so, Julia, dass das irgendwie frei wäre, sondern wird vom Spiel vorgegeben, oder?
Das wurde vorgegeben, vor allem von den Veranstaltern auch. Also das ist ja Capcom gewesen und einmal Moment Factor 3 AG, die das veranstaltet haben.
Genau,
und die haben uns Level quasi vorgegeben, die wir spielen dürfen, was auch ziemlich cool war. Es waren 3 unterschiedliche Level. Genau, und da einmal hatte man, also am Anfang durfte man Leon spielen, ein Level mit Leon, damit man erstmal das Gefühl wieder bekommt, wie man so mit ihm spielt, wie das Handling ist, wie das auch Gegner treffen, erledigen, wie man das nennt. Ja. Also, und das ist halt ein bisschen präziser mit Leon gewesen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Da merkt man auch, dass das auch so gedacht war, dass man einfach vielleicht bemerkt, alles klar, den Wechsel bemerkt. Okay, zu Grace ist dann einmal so, dass sie etwas unsicherer war in der Handhabung und das man hatte auch das Gefühl bekommen, weil die Hände haben etwas gezittert und allgemein auch die Trefferquote war deutlich schlechter. Also zumindest war das so mein Gefühl dazu.
Ja, aber das soll ja auch genau so sein, ne? Also das ist ja jetzt gar nicht zurückzuführen auf Grace wäre irgendwie spieletechnisch, gameplay-technisch schlechter umgesetzt, sondern es geht einfach darum, glaube ich, an den oder spürbar zu machen, dass sie eben eine FBI-Analytikerin ist und keine Actionheldin.
Absolut.
Die das alles schon mal erlebt hat, wie im Leons Fall, ja, dass er dann eher ist. Und das hört für mich sehr, sehr gut an, weil es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, wenn man jetzt zwar zwei Charaktere hat, aber die einfach austauschbar sind quasi, nur der eine ist männlich, andere weiblich vielleicht. Kennt man auch aus älteren Spielen vielleicht, wo man dann so das gleiche Spielgefühl hat, nur die Stimme ist anders so ungefähr. Und die Optik. Aber das ist doch schön, wenn das dann wirklich auch gameplay-technisch ein starker Kontrast ist. Aber dann bleiben wir doch vielleicht auch bei Leon kurz, weil das ja, man könnte ja da meinen, wer Resident Evil 4 gespielt hat, wird da gleich gut reinkommen, weil das, was ich gesehen habe, ist ja schon relativ actionlastig, sehr brachial sowieso. Und man merkt sofort an, dass der Mann hat schon einiges durch und lässt nichts anfangen. Genau, und macht kurz einen Prozess. Ja. Würdest du sagen, ich weiß nicht, inwiefern du Resident Evil 4 oder die Reihe überhaupt so gespielt hast, ob das man mit Leon gut reinkommt, das ist ein guter Einstieg
wäre. Ja, also ich habe tatsächlich sehr viele Resident Evil-Teile gespielt, nicht alle. Manche sind dann mir vorbeigegangen, aber jedenfalls ist es so, man merkt das schon, also es ist, man kommt sofort rein. Ne? Es ist dynamisch, man merkt, er ist ein erfahrener Protagonist. Wie gesagt, nochmal Gunplay und Trefferfeedback wirken präzise, auch ohne Zielhilfe, und trotzdem bleibt das so, ne, und etwas alles unter Druck. Aber es ist so, dass er wirklich, also man merkt, dass es konzentrierter irgendwie alles mit ihm, also so wie man sich das vorstellt, ein gestandener Held, ja.
Das, glaube, ein paar neue Sachen wurden ja dennoch jetzt, weil ich habe jetzt gerade ein paar Mal schon Resident Evil 4 erwähnt, da habe ich noch gute Erinnerungen. Klar, man hat etabliertes Gunplay von Schrotflinten zu Handfeuerwaffen, Maschinengewehre und all diese Sachen gibt's da ja. Und das wurde dann seinerzeit immer kombiniert mit diesen Melee-Attacken, also Nahkampfattacken. Das heißt, wenn so ein Zombie irgendwie strauchelt, dann kann ich da so einen Roundhouse-Kick ausführen und dann fliegen die an die Wand oder sonst wohin. Das wurde ja alles noch ein bisschen erweitert, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und was ich auch noch entdeckt habe, ob du es bestätigen kannst, werden wir gleich sehen, man kann jetzt auch die Waffen der Gegner irgendwie mit benutzen, was ja sonst auch nicht der Fall war. Ne?
Absolut richtig. Also wenn zum Beispiel ein Gegner eine Kettensäge hat und die aus Versehen fallen lässt, kannst du die aufheben und dann benutzen eine gewisse Zeit. Aber natürlich geht das ja auch dann irgendwann mal zu Ende, also nicht permanent und nicht dauerhaft. Aber es ist witzig, weil die Kombos sind auch natürlich dementsprechend so gestaltet, dass du zum Beispiel in einer Hand halt eine Pistole hast, in der anderen Hand die Kettensäge oder die Axt. Und dann wird da kombiniert quasi, um den Gegner sozusagen zum Boden zu bringen. Ja, aber es ist wirklich sehr dynamisch gemacht. Also die Übergänge sind sehr flüssig. Also man merkt, dass sie dran sehr viel gearbeitet haben, um das auch vernünftig rüberzubringen, ja.
Ja, da habe ich nämlich auch noch Erinnerungen, auch da wieder aus Resident Evil 4, das ist eben jetzt die Referenz für Leon-Gameplay, dass da gerade diese Nahkampfattacken, die man ja meistens dann bei einem Knopfdruck ausgeführt hat seinerzeit, dass dann immer Leon auf einmal an die Position kam und der Zombie auch, wo es, das dann passt von der Animation und sowas her. Und das, was ich jetzt schon aus dem Trailer-Material sehen konnte, ist das hier auf jeden Fall dynamischer. Gut, da liegen jetzt auch ein paar Jahre dazwischen, wäre schlimm, wenn es nicht so wäre.
Ja.
Dementsprechend, das sieht schon sehr intensiv aus. Hast du dich dennoch, man könnte ja da immer dann irgendwie unken und sagen, naja, sitzt hier der Held und der ballert sich jetzt da so durch. Aber ich weiß nicht, ist es wirklich so ein, ist man ein bisschen übermächtig oder sagst du schon, nee, ist schon auch Stress, man muss auch ein bisschen auf ein paar Sachen achten, also ist jetzt kein reiner Shooter und man mäht da so durch, ne?
Also es ist ja schon, dass man in Stresssituation gebracht wird, definitiv, und man merkt einfach auch, dass man auch aufpassen muss, was man da macht. Also man kann nicht einfach wild drauf loslaufen und es wird alles funktionieren. Aber natürlich muss man auf die Munition achten und die Gegenstände, wie zum Beispiel eine Axt oder ein Messer oder auch eine Kettensäge, die haben eine Lebenszeit. Also da muss man ja auch bewusst damit umgehen.
Das ist auch, finde ich, wichtig für die Reihe, auch wenn es in diesen actionlastigeren Szenen dann man natürlich wild hergeht, ist das schon irgendwie ein Kennzeichen und ist auch das, was ich eigentlich dann auch will von dem Spiel, dass man trotzdem da unter Stress ist und eben nicht so da durchfegt und sagt, naja, munter, ich mach euch eh alle platt, sondern dass das schon auch ein bisschen Stress darf da schon mit dabei sein.
Ja, man merkt das total, also definitiv, dass vor allem, also ich würde sagen, bei beiden ist das so, es ist halt unterschiedlicher Stress, genau, also wenn wir gleich dann zu Grace kommen, dann
kannst du das genau nochmal ausführen, genau wie da der Stress ausführt. Konntest du bei Leon irgendwie so ein bisschen noch andere Gameplay-Sachen mit ausprobieren. Wir haben jetzt schon dieses Waffenklauen oder zumindest Benutzen der Gegner angesprochen. Gab es noch Elemente, die quasi auch neu waren oder die dich irgendwie überrascht haben, die berichtenswert sind?
Tatsächlich, also das mit dem Waffenklauen ist fantastisch. Also eine fantastische Idee und super Umsetzung. Sonst kennt man die Elemente, ne? Also man kann Gegenstände in den Weg werfen, also wenn zum Beispiel große Gegner kommen. Das Übliche.
Hast du schon auch was zu tun mit Items, irgendwie mit Waffenmodifikationen oder war das noch nicht Teil
der Demo? Nein, das war tatsächlich nicht ausführlich genug, genau, weil man in diesen Abschnitten nur bestimmte Sachen machen konnte. Quasi kann man sich so vorstellen, es ist nicht mal ein ganzer Level gewesen, den man spielen, oder einen ganzen Abschnitt, den man spielen konnte. Es war nur, okay, kurz Einführung Leon, so eine ganz dynamische Stelle, damit man erstmal, okay, ich merke den Stress, ne, sozusagen das Gefühl dafür bekommt. Und danach ging es weiter dann mit Grace und dann gab es noch einen Abschnitt mit Leon und das war auch eher so, jetzt habe ich wieder Stress.
Okay, ja. Alles klar. Also das war dann schon relativ, ja, vielleicht jetzt einseitig, klingt ein bisschen negativ, aber letztendlich hast du da Erfahrungen sammeln können in stressigen Leon S. Kennedy Gameplay und ist ja auch wirklich gleich eine wirkliche Stresssituation, weil diese Kettensäge ist ja auch eigentlich ikonisch, die ganze Reihe hinweg gab es immer mal wieder Gegner mit Kettensägen und das war eigentlich dann, da war spätestens immer Obacht angesagt, weil das natürlich gefährlich ist, so mit so wütender Zombie mit Kettensäge. Sollte man nicht so nahe kommen, das auf jeden Fall. Ja, dann lass uns doch gerne über Grace sprechen, was ich persönlich jetzt auch erstmal viel interessanter finde, weil natürlich da ja erstmal neuer Charakter, neues Gameplay vielleicht, oder vielleicht überschneidet sich das ja dann vielleicht mit sowas wie Resident Evil 7, was ja ausschließlich Survival-Horror, möchte man meinen, war. Da gibt es natürlich auch Interessantes zu berichten. Das heißt, die Spielzeit war bei Grace ein bisschen mehr oder einfach, oder war das genau tatsächlich ein bisschen ausgeglichen?
Es war mehr, also deutlich mehr konnte man da Zeit verbringen mit Grace. Ich glaube, das ist auch bewusst gewählt gewesen, damit man auch einfach merkt, also die Einführung des Charakters einfach merkt, ne? Das ist ein neuer Charakter sozusagen und wie er sich anfühlt und was man so machen kann.
Hat man schon was sagen können, wie sich das denn verhält? Also wird das so ein 50-50-Ding im finalen Spiel oder wollten sie das noch nicht verraten?
Schwer zu sagen. Das haben sie nicht mitgeteilt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass es könnte sein, dass Grace mehr Platz einnimmt im Spiel. Könnte. Mhm. Es ist aber von dem Gefühl her, was ich jetzt die 3 Stunden hatte.
Reine Spekulation.
Reine Spekulation, genau. Keine Fakten.
Genau, ja. Grace wird ja beschrieben das ist so die Notiz hier auch oft in den offiziellen Dokumenten quasi, die man so einsehen kann, dass, glaube ich, ihre Mutter umgekommen ist vor, ich glaube, zum Spielzeitpunkt 8 Jahre oder sowas. Und seitdem wird sie so beschrieben als sehr zurückgezogen, konzentriert sich irgendwie so voll und ganz auf ihren FBI-Job und wahrscheinlich soziales Leben führt sie wahrscheinlich nicht so. Wie hast du es denn jetzt als Charakter wahrgenommen? Konnte man schon so ein bisschen ein Bild sich entstehen lassen, dass man irgendwie so eine Meinung oder einen Eindruck von ihr gewinnen konnte?
Ja, auf jeden Fall. Also man merkt, dass sie, oder man merkt in den Cutscenes, dass sie halt sehr ängstlich ist, vorsichtig ist, überlegender, also nicht überlegender, sondern sie, überlegen, das ist das falsche Wort. Sie überlegte deutlich mehr. Also ja, man hat das schon ein bisschen mitbekommen, aber wie gesagt, das ist ja auch nur ein paar Cutscenes, die man gesehen hat von ihr. Das Entscheidende war, als man sie dann gespielt hat, das war vom Grundgefühl vollkommen was anderes. Also es ist angespannter gewesen, wirklich survival-lastiger, mehr Vorsicht und mehr Ressourcenfokus. Ne? Alleine dieses sichtbare Zittern beim Waffenhalten veränderte so ein bisschen die Kämpfe auch. Und ist das so ein Gegenpol zu Leon. Und das ist richtig gelungen. Also das, was man zumindest erleben durfte. Also, und das war wirklich sehr interessant umgesetzt.
Was, wie drückt sich das denn noch aus? Du hast jetzt öfter schon diese Waffenhaltung erwähnt. Das habe ich auch in ein bisschen Videomaterial schon gesehen, dass sie einfach eben nicht wie ein Profi, wahrscheinlich alle wie wir eine Waffe halten würden, so hält sie Grace auch. Zumindest diejenigen, die unter uns, die jetzt nichts mit Waffen bisher zu tun hatten. Das heißt, das wird ja gleich einfach mal sichtbar. Und du hast aber auch gesagt, dass es letztendlich auch in den Ergebnissen, wenn ich da rumschieße, auch sichtbar ist, weil ich eben nicht so gut treffe wie Leon.
Ja, das war... Es war sehr anstrengend zum Start.
Okay.
Ja, weil man musste mehrmals, ja, man schoss ja auch mehrmals daneben einfach, auch wenn man versucht hat und man hat ohne Zielhilfe gespielt, muss man ja auch dazu sagen, das kann man natürlich alles einstellen, das ist alles gar kein Problem. Man kann aussuchen Ego-Perspektive oder Third Person, das ist auch alles möglich, aber auf jeden Fall zum Anfang habe ich sie in Ego-Perspektive gespielt und ohne Zielhilfe und das war deutlich, eine deutliche Herausforderung, aber irgendwie hat sich das auch eingeprägt. So nach einer gewissen Spielzeit. Vielleicht bin ich einfach schlecht. Vielleicht ist sie besser geworden. Aber auf jeden Fall ist es ja so, dass da ein Gefühl, also man hat das Gefühl bekommen, dass sie mehr Gefühl dazu bekommt. Ne? Also das wurde immer besser.
Ja, das ist ja eine coole Sache, wenn sie das wirklich so schaffen, so auf dem Bildschirm und dann auch auf den Controller zu übertragen, dass sie halt einfach eben nicht die Schützin vor dem Herren ist, sondern dass sie das einfach vielleicht auch ein bisschen erst lernen muss. Gerade wenn du jetzt erste Szenen von ihr gespielt hast, wäre es ja auch einigermaßen natürlich, dass man nach ein paar Minuten dann vielleicht doch ein bisschen geschickter mit der Waffe umgeht. Und wenn man da den Fortschritt spürt, ist das natürlich eine gute Sache. Aber wenn die jetzt nicht die Größe im Schießen ist, was für Möglichkeiten hat denn Grace noch jetzt? Sie ist ja in diesem Hotel unterwegs, wo es ja auch nur vom Bösen nur so wimmelt quasi. Was hat sie denn für Möglichkeiten, dem zu umgehen? Ist da ein bisschen Geschicklichkeit? Ist da Stealth mit dabei? Oder wie funktioniert das Überleben denn überhaupt da?
Also, genau, also es ist ein Sanatorium. Also die Abschnitte, die ich gespielt habe.
Ja.
Genau, und da war es so, dass, also was man bei ihr bemerkt hat, dass sie schleichen, also besser da im Schleichen ist. Und irgendwie ist das Gameplay auch so ein bisschen darauf natürlich ausgerichtet gewesen, dass man eben mehr schleichen muss, mehr aufpassen muss, auf die Ressourcen achten muss, um voranzukommen.
Das heißt, wenn du sagst Ressourcen, was für Ressourcen hat sie denn zur Verfügung? Kann sie auch irgendwie Gegenstände noch nutzen, um Leute abzulenken oder sowas?
Genau, also sie kann Sachen aufheben und schmeißen natürlich. Also ich weiß nicht, was das war, eine Flasche vielleicht. Genau, und sonst kann sie auch, genau, also das sind so die üblichen Gegenstände, die sie benutzen konnte. Sie hatte aber auch natürlich dann eine Waffe, also man konnte auch eine Waffe finden. Mehrere sogar, nur halt mit sehr wenigen Kugeln. Und das ist halt das Thema. Also man muss mehr schleichen, mehr aufpassen, eher im Hinterhalt bleiben.
Ja, also das ist so der große Kontrast auch gameplay-technisch. Ich glaube, im letzten Trailer oder auch bei dieser letzten Resident Evil Showcase wurde noch diese Funktion mit diesen Heilobjekten und dem Blutinnehmen von den Untoten irgendwie gezeigt. Konntest du das ausprobieren?
Nee, das konnte ich nicht ausprobieren. Aber
schade,
hört sich interessant an, auf jeden Fall.
Ja, also da ist irgendwie, es heißt, Grace kann mit infiziertem Blut Heilobjekte und Munition herstellen, sowie Spritzen, die Gegner sofort töten. Und das wurde da auch, glaube ich, in einem dieser Trailer mal so angeschnitten. Und das fand ich eigentlich einen sehr interessanten Ansatz, dass man nicht mehr dieses grünes Kraut, rotes Kraut Ding fährt anscheinend. Vielleicht ist es ja dennoch irgendwie drin.
Es ist dabei, selbstverständlich.
Sehr gut, sehr gut. Wäre auch zu schade gewesen. Aber dass man das vielleicht eben erweitert, das fand ich einen ganz interessanten Ansatz zu sagen, okay, man kann mit diesem infizierten Blut irgendwas anfangen und natürlich auch so ein bisschen eklig, wenn die dann da die Spritze aufzieht an so einem Leichnam. Ja, aber dann behalt mal da nochmal die Spannung, wie das dann aussehen wird im finalen Spiel, wenn sie das
noch
nicht zeigen wollen.
Ich bin da wirklich gespannt, was man so alles natürlich selbst entdecken kann, wenn man das zu Hause hat natürlich. Es ist ja, war ein bisschen auch anderes Feeling vor Ort, muss ich auch sagen. Mhm. Wir haben das echt gut umgesetzt. Ich erzähle mal kurz was dazu, also weil
gut,
man hat
gerne,
sich schon unter Stress gefühlt, bevor man spielen durfte.
Oh, okay.
Ja, aber die haben das richtig schön umgesetzt.
Wie war denn die Horroratmosphäre gestaltet? War das eigentlich in Capcoms Büros oder war was angemietet?
Nein, das war angemietet. Das Ganze hat sich so angefühlt wie so Cold Open, eine Horrorserie. Draußen so komplett Alltag, also befahrene Straßen, Menschen und drinnen sofort dieses bitte keine Fragen stellen Gefühl und so nüchternes Treppenhaus, endlose Flure und am Ende ein Raum, der bewusst auf so Krankenhaus-Horror gesetzt hat, also Infusionsständer, Blutbeutel, so arrangiert, dass du automatisch langsamer wirst und man hat sich so ständig so ein bisschen umgeschaut, und man hat direkt gemerkt, boah, da hat Capcom oder die haben richtig sich Mühe gegeben, um das umzusetzen, also dass du einfach das Feeling schon im Vorfeld bekommst und natürlich dann noch das Spiel dazu. Das war ein sehr, sehr cooles Event.
Ein schauriger Tag war anscheinend.
Ja, absolut.
So klingt es total. Ja, schön, dass das dann auch die Spielatmosphäre dann quasi nochmal unterstützt hat. Das ist ja immer so die Frage. Ich kann so Survival-Horror oder so Horror-Games natürlich zu Hause bei schönem Sonnenschein, was mein Zimmer durchflutet oder so, spielen. Oder ich mach's dunkel und mach Kerzen an und so. Da gibt's verschiedene Varianten. Man kann es versuchen, natürlich eben mit Sonnenlicht zu entschärfen.
Das wäre meine Variante da, zum Beispiel.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin da auch eher nicht so der Kerzenschein-Mensch. Also schon schön, wenn es gemütlich sein soll, aber zum Resident Evil spielen, da bin ich auch froh, wenn man auch irgendwo ein bisschen Licht reinkommt tatsächlich.
Ja, das hat sich halt alles aufgebaut und dadurch hat man das Spiel auch, also ich fand es zumindest so, dass man es anders wahrgenommen hat. Also da war ja auch so, dass man mit dem Headset gespielt hat und das ist ja auch noch mal ein bisschen intensiver alles gewesen. Ne? Also die Geräuschkulisse, die war relativ ruhig, also relativ leise auch, also da war keine Nähmusik oder sonst noch irgendwas und man merkte immer wieder, wie man dann so ein bisschen ruhiger wurde. Also man wollte genauer hinhören, ob da jetzt was um die Ecke kommt oder nicht. Also, und plus natürlich diese Atmosphäre, das war dunkel und 3 Stunden dann an einem Stück, da war man voll im Thema, ja.
Ja, das glaube ich jetzt sehr schön. Eine Sache noch, du hast ja vorhin mal diese Kameraperspektive erwähnt. Wir haben das auch in den letzten Teilen Resident Evil 8 und auch 7 gehabt, dass man da ja dann, also bei 7 ist man ja in die Ego-Perspektive überhaupt erst, glaube ich, gegangen. Da gab es dann, glaube ich, irgendwann mal noch einige Zeit später auch einen Patch oder eine Option, dass man auch da umschalten konnte. In Resident Evil 8 war es auch so der Fall, dass das dann nachgereicht wurde, dass man das quasi auch wechseln konnte, dann in Third Person spielen konnte. Und jetzt ist es ja von Anfang an so, ich kann jederzeit da wechseln. Hast du es bei einem der Charaktere irgendwie präferiert, dass man sagt, okay, bei Leon ist für dich persönlich jetzt eher dieses Third Person besser gewesen? Oder bist du Egon Ego-Fan? Wie hast du es da gehalten?
Also, ich muss das einfach jetzt sagen. Also, ich hatte ein bisschen Motion Sickness auch gehabt, als ich dann Grace die ganze Zeit in der Ego-Perspektive gespielt habe. Was das angeht, also ich spiele gerne Ego-Shooter zum Beispiel und ich spiele aber gerne auch Third-Person-Spiele, ja. Und bei Leon fand ich das ja noch, weil es am Anfang war, das war aber Third-Person, das war alles in Ordnung, das war fantastisch. Und dann, wenn man aber Grace lange in der Ego-Perspektive gespielt hat, war das etwas schwierig.
Ja.
Also auf Dauer, also ich weiß nicht, woran das liegt. Also vielleicht, also es gibt ja sowas, ne, dass man das einfach nicht gut abkann, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich das eigentlich sehr gut abkann. Und ich habe einfach festgestellt, durch diese ruhige Art, die man spielt, nicht so wie bei so einem Ego-Shooter, wo man einfach sich dreht permanent und aktiver ist, da ist es halt mit Grace, als man mit der gespielt hat, in der Ego-Perspektive, war das alles sehr langsam. Und dadurch, also ich hatte Emotion Sickness dadurch ein bisschen bekommen. Ich musste tatsächlich die Perspektive wechseln. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Ich glaube nicht, aber ich habe in den Einstellungen das einfach geändert.
Ist ja ein ganz persönlicher Eindruck, ist ja kein Problem. Dann ist ja auch gut, wenn man es wechseln kann. Ist das so ein Seamless-Wechseln oder muss man schon ein Optionsmenü aufrufen?
Optionsmenü. Also ich habe das zumindest über Optionsmenü gemacht. Vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit, einfach eine Taste zu drücken. Das habe ich alles nicht ausgetestet, aber auf jeden Fall habe ich dann das gewechselt und beides spielt sich gut, also definitiv. Also beide Charaktere können gut in Ego funktionieren oder in Third Person.
Ja. Kannst du dich, wenn du dich entscheiden müsstest, ich will dich da auch gar nicht so zwingen, oder vielleicht formulieren wir es mal anders, jetzt gibt es ja diese zwei Welten, dieses actiongeladenere, brutale Gameplay und dann das Craze-Gameplay, was dann eher dieses Survival-Horror bedient. Es wird da draußen Fans von dem einen und von dem anderen geben. Es gibt auch einfach ja Leute, die sagen, mit Resident Evil 7 können sie zum Beispiel wenig anfangen, weil ihnen das zu sehr Survival-Horror war. Die sind eher vielleicht Fan von dem Resident Evil 4, was dann doch ein bisschen actiongeladener war, oder auch Teil 5 zum Beispiel. Hast du da irgendeine Präferenz? Meinst du, dass dieser Mix jetzt in Resident Evil 9 gut aufgehen wird, oder besteht da vielleicht auch irgendwo ein bisschen eine Gefahr, dass man dann durch diesen Wechsel immer rausgerissen wird oder denkt, ach, jetzt muss ich wieder Grace spielen oder genau umgedreht, jetzt muss ich da wieder rumballern mit Leon. kann es mir auch ein bisschen schwierig vorstellen, ich weiß nicht.
Ja, also was sie auf jeden Fall gesagt haben, es sollte ja back to the roots gehen. Also das sieht man ja auch in, also ich finde, für mich ist Resident Evil, ja, also es ist eigentlich Vogelperspektive mal gewesen, so mehr oder weniger, ne? Aber ja, eigentlich genau. Ist es eher Third Person immer gewesen, so. Aber ja. Es gibt ja neue Resident Evil Spieler und die haben zum Beispiel auch Resident Evil 7 vielleicht erst kennengelernt und da war ja die Ego-Perspektive dabei. Ich finde beides fantastisch. Also es muss natürlich zu der Umsetzung passen. Und das Schleichen, so wie in Resident Evil 7, da ist ja mehr so diese Ruhe gefragt gewesen, gucken, genau, alles halt so ein bisschen mehr aufpassen. Und somit ist es auch bei Grace auch sehr passend, das in der Ego-Perspektive zu spielen eigentlich. Genau, und diese actiongeladenen Geschichten, so wie mit Leon, das ist für mich zum Beispiel Third Person, weil dann sieht man das ganze Ausmaß Spektakel, davon, ne? Mit diesem Combo und ne, und Waffen wechseln, Waffen wegnehmen, Gegner erledigen, ne? Genau, also im Endeffekt, ja, es ist, glaube ich, das muss man für sich selber entscheiden, ob man das, wie man das am besten für sich dann spielen möchte, ja.
Ja, absolut, genau. Ich meine, man hat ja die Wahl, dann kann man da sich gut was aussuchen. Ich habe vorhin mal die Story, oder zumindest diesen Story-Aufhänger kurz beschrieben. Hast du, ohne jetzt, wie gesagt, um zu spoilern, hast du das Gefühl, dass sich auch in dem Spiel eine interessante Geschichte verbirgt, die es sich lohnt nachzuverfolgen, oder war dann doch der Einblick zu kurz, um das jetzt vielleicht schon eine Tendenz zu haben?
Dafür. Also der Einblick war zu kurz, das muss man ja sagen. Ich glaube, die Geschichte hat auf jeden Fall deutlich mehr Tiefe, meiner Meinung nach. Also zumindest von dem Abschnitt, von den Abschnitten, die ich spielen durfte. Also ich glaube, es lohnt sich.
Ja, davon gehen wir nochmal aus. Wir haben ja schon so ein bisschen Begeisterung, anfängliche bei dir heraushören können. Also wenn du so ein Zwischen-Preview-Fazit denn vielleicht ziehen kannst hier für unsere Hörerinnen und Hörer, für wen das Spiel vielleicht was sein könnte und vielleicht kannst du es schon ein bisschen in Worte fassen, ohne dass wir jetzt schon noch mehr wissen über diese 3 Stunden Gameplay hinaus natürlich.
Also ich versuche das mal so zu verpacken. Also genau, ich fange mal einfach damit an. Wir haben es auf der PS5 gespielt, ja. Scharfe Details, stimmige Beleuchtung und selbst wenn es hektisch wurde, blieb der Überblick da. Hier und da gab es ein paar Themen, Unsauberkeiten, aber insgesamt hat das überhaupt nicht gestört. Das war super fantastisch umgesetzt. Was bei mir am meisten hängen geblieben ist, war das Sounddesign. Ich bin auch so, wenn ich Filme zum Beispiel schaue, also vor allem Horrorfilme, da finde ich Musik oder der Sound, ja, das A und O, und das haben sie da fantastisch umgesetzt, ja. Weil es zwingt dich förmlich genauer hinzuhören und genau das erzeugt ja den Stress, weil man ständig denkt, okay, da passiert was. Und wenn man sagt, man mag das super gerne auch, also weil man möchte einfach diese Situation spüren, in der man sich befindet und man hat die Geduld aber auch dafür, weil es ist ja alles, es ist halt alles ein bisschen so, es ist je nachdem, wie man spielt. Ich bin so ein Spieler, der sich alles anschaut und ein bisschen ruhiger spielt und ein bisschen vorsichtiger auch und für mich ist es so das absolute Horrorerlebnis, so wie auch Resident Evil 7, das war ja fantastische Umsetzung einfach und damit kann man das so ein bisschen vergleichen. Ja, und wenn das dann zu einem passt insgesamt, dann könnte es, ja.
Könnte es eine Punktlandung werden?
Ja, könnte es eine Punktlandung werden, wirklich. Also ich muss sagen, insgesamt ein sehr starker Eindruck. Also detaillierte Charaktere, hochwertige Cutscenes, das Gesamtpaket fühlt sich nach Resident Evil an. Und ja.
Einem guten Resident Evil, ja. Das klingt doch schön und das macht auch mir wieder noch mehr Vorfreude. Ich habe ja so gehofft, dass ich wusste ja, es geht für dich nach Hamburg und Co. Ich habe ja gehofft, dass die Switch 2 Version zumindest mal da haben, dass man da mal so ein bisschen mit reingucken kann, weil ich mache mir da jetzt keine Sorgen, dass das irgendwie schlechter Port wird oder sowas. Ich glaube, vertraut da Capcom eigentlich ganz gut, sonst würden sie es glaube ich auch nicht machen und sie bringen ja auch noch Resident Evil 7 und 8 in quasi für die Switch 2 raus. Also da kann man komplett am 27. Februar in alle 3 Spiele eintauchen, wenn man das möchte. Nur es wäre halt interessant einfach gewesen, mal, wie ist denn jetzt die technische Umsetzung? Oh, yeah. Dass man Abstriche machen wird, ist logisch, das sind wir gewohnt, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich bin immer noch ganz, ich weiß noch nicht so richtig. Also ich würde es, glaube ich, gerne auf der Switch 2 spielen, weil dann kann man sich unter der Bettdecke verstecken und ist dann trotzdem nicht sicher. Was natürlich mit einer PlayStation oder mit einer Xbox nicht so gut funktioniert, aber
sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Also ich würde mich auch auf die, also ich hätte mir das auch gerne auf der Switch 2 angeguckt. Definitiv, ja. Ich freue mich darauf, dass das auf der Switch 2 rauskommt. Das ist ja auch natürlich ein Highlight. Und das werde ich, glaube ich, auch für die Switch 2 holen.
Ja, genau. Also ich warte da wahrscheinlich auch noch ab, so bis mal dann wirklich mal die Switch 2 Version von Resident Evil Requiem auch gesehen hat, aber solange das jetzt keine Vollkatastrophe ist, dann bin ich da, glaube ich, auch eher auf der Switch 2 mal sehen. Aber ich denke, da werden wir die nächsten Wochen auch noch Details zu bekommen. Ich denke, da wird man auch vor Release mal ein Auge drauf werfen können. Irgendwo wird das Capcom schon ermöglichen. Und wenn sie es nicht vorher tun, dann sind wir dann doch ein bisschen kritisch und dann gucken wir mal, ob es doch was zu verheimlichen gibt. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Was ja eigentlich auch so ein Klassiker ist, dass man bei neuen Resident Evil Spielen nochmal eine Demo vorher bekommt. Aber da weiß man auch noch nichts Genaues. Aber wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann kann man mal
definitiv. Ich finde, Demos gehören irgendwie dazu, ne? Bei Resident Evil. Und das wäre fantastisch, wenn sie da nochmal was online stellen, ja. Zur Verfügung stellen.
Damit rechnen wir eigentlich und ist eigentlich der Klassiker, aber wir wissen es natürlich nicht. Kann natürlich sein, dass sie es diesmal anders machen wollen.
Absolut.
Wir werden es herausfinden. Zumindest, aber ich glaube, zum nächsten Capcom-Spiel, was dann danach im Release-Kalender steht, das ist Pragmata. Das erscheint im April. Ich glaube, da gibt es ja zumindest eine Steam-Demo und da hieß es auch, für andere Plattformen wird die Demo auch noch kommen. Also da vielleicht können wir da eine Parallele dann zu Resident Evil ziehen. Wir bekommen die Demo noch. Wir werden sehen. Ansonsten ist es ja auch nicht mehr lang. Ist quasi genau ein Monat, wenn man es so nimmt. Jetzt haben wir den 26. Januar, wenn ihr es direkt zur Release hier hört, die Podcast-Episode. Und am 27. Februar erscheint das Spiel. Also nicht mehr allzu lange. Vermutlich wird man im Vorhinein auch nochmal vielleicht ein, zwei neue Infos droppen bei Capcom, vielleicht den einen oder anderen Trailer noch. Bin ich mir relativ sicher, dass da die Marketing-Strategie dann noch ein bisschen weitergefahren wird. Und spätestens, wenn das Spiel erschienen ist, werden wir vielleicht auch hier dann nochmal drüber sprechen können. Ansonsten lest ihr natürlich auch auf nintendoonline.de dann den Test, wenn es soweit ist. Was ihr aber jetzt schon machen könnt, ist auf nintendoonline.de surfen und Julias Preview-Artikel zum Spiel lesen. Da könnt ihr nochmal ein bisschen vielleicht mehr erfahren als das, was ihr hier jetzt gehört habt. Da wünsche ich euch schon mal viel Spaß dabei. Und ich würde sagen, Julia, das war doch ein toller Einstieg. Vielen Dank dir für deine Zeit heute.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Auch wenn es
das
erste Mal ist überhaupt. Ich habe mich sehr gefreut. Wenn ich was falsch erzählt habe, entschuldigt bitte. Die Aufregung.
Für mich klang das alles plausibel.
Okay.
Und in diesem Sinne auch der letzte Dank wie immer an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr jetzt über Resident Evil Requiem erfahren. Und wir hören uns dann in einer der nächsten Episoden. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.